sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu den 5. Tagen der Utopie. Wir, das ist Josef Kittinger, Leiter des Bildungshauses St. Arbogast. Mein Name ist Hans-Joachim Gögel. Wir sind beide verantwortlich für die Gestaltung dieses Festivals der Zukunftsbilder. Wir haben im Laufe der Woche ungefähr 1200 bis 1400 Leute hier und sind eigentlich selbst überrascht, wie kräftig der Andrang ist. Und wir glauben, es liegt daran, dass wir grundsätzlich eine ganz andere Mechanik eines Kongresses machen. Normalerweise, Sie kennen das, sprechen Experten, Medien lange über den Mangel, sozusagen. Mir hat vor kurzem eine junge Unternehmerin erzählt, sie wird immer interviewt und man fragt sie immer, was denn nicht funktioniert hat und wo es schwierig sei. Und sie hat gesagt, man gilt eigentlich als inkompetenter, wenn man über die Fülle spricht und über das, was funktioniert. Und man gilt als kompetenter, wenn man Kritik und Mangelbeschreibung macht. Für uns ist die Utopie eigentlich ein Instrument der Entwicklung. Und wir haben uns im Laufe dieser letzten Monate intensiv mit Fragen beschäftigt, wie funktioniert eigentlich Entwicklung, wie funktioniert Veränderung, was muss man tun, damit Menschen ihren Lebensstil verändern. Und sind dabei auf ein interessantes Buch gestoßen namens Kollaps, warum Gesellschaften überleben oder untergehen, von einem Evolutionsbiologen, Jared Diamonds, das gibt es auch unten am Büchertisch. Und das Erstaunliche, die erstaunliche Erkenntnis von ihm ist, er hat verschiedenste Gesellschaften, die bedroht waren, untersucht. Und die machen Folgendes im Normalfall. Sie konzentrieren sich auf das Rezept, das bisher funktioniert hat, und intensivieren dieses. Das heißt, sie machen mehr vom Gleichen. Das heißt, sie machen das bestehende System effizienter, höher, weiter, schneller. Mich erinnert das stark an noch mehr Atomkraftwerke, aber sicherer, noch mehr Druck in der Schule, um die PISA-Ergebnisse zu erreichen, noch mehr Ölbohrungen, aber tiefer dafür. Also wir kennen diese Strategien zum Teil aus eigener individueller Erfahrung, aber auch gesellschaftlich. Und die Utopie hat eine ganz andere Strategie. Sie ist ein Zukunftsbild und da möchte ich ein kurzes Eigenzitat bringen aus unserem Vorwort zum Buch Tage der Utopie, Werbung. Zitat: Dadurch, dass die Utopie sich nicht darauf konzentriert, ein bestehendes System zu kritisieren, ist sie in der Lage, sich von dessen Logik unabhängig zu machen. Sie wechselt das Feld. Sie setzt nicht auf die verbesserte Organisation eines Mangelsystems. Die Utopie beginnt mit der gefährdeten Besiedelung eines Ortes, der in der Geschichte immer der war, den wir später dann bewohnten. Das ist das Spannende, der Ausstieg aus einem Muster. Und insofern glauben wir, dass das Bestellen von Zukunftsbildern, wie wir es oft machen, oder das Betonen von Zukunftsbildern, wie wir es heute haben, von bestehenden, dass das ein spannendes, kraftvolles Instrument für Entwicklung ist. Ich habe jetzt die Aufgabe noch in den Ablauf vorzustellen. Also Josef Kittinger wird jetzt gleich die Referenten und die heutige Komponistin vorstellen. Wir wechseln da uns im Laufe der Woche ab. Die Musik rahmt den Vortrag ein. Es gibt Musik vor dem Vortrag und nach dem Vortrag. Dann machen wir eine ganz kurze Pause, wo es nicht darum geht, den Saal zu verlassen, außer es ist ganz dringend, sondern es ist eine Vorbereitung auf die Diskussion. Wir nennen das Murmelpause mit dem Nachbarn, Kooperation mit dem Nachbarn. Dann gibt es Fragen an den Referenten und dann haben wir einen Ausklang am Buffet. Ich möchte Ihnen zwei wichtige Dinge noch sagen. Mein Freund Helmut Krabmeier, exzellenter Moderator, sagt immer, vergessen Sie nicht, die Handys in der Pause wieder einzuschalten. Und Frances Marie Oid, die bittet, keine Bilder, keine Fotos zu schießen, während sie spielt. Okay.
Josef, bitte. Okay. Ja, auch von mir aus herzlich willkommen hier in St. Arbogast. Die Handys werden ausgeschaltet, sehr gut. Wirklich ausschalten. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Auch willkommen noch einmal im kleinen Saal drüben. Wir waren schon drüben bei den Frauen und Männern und Jugendlichen, die drüben zuhören und die mit uns auch verbunden sind und die wir auch in der Pause dann treffen werden. Dieser erste Abend steht unter dem Thema die Göttin des Glücks und die Gemeinwohlökonomie. Uns hat beide gereizt, diese beiden Dinge zusammenzuführen. Einerseits die Gemeinwohlökonomie, das klingt ja einmal etwas trockener, obwohl es überhaupt nicht trocken ist. Und die Göttin des Glücks hat so etwas Humorvolles und Leichtes an sich. Und die beiden Dinge haben ja sehr viel miteinander zu tun, wie wir heute Abend sehen werden. Nämlich dieses Modelabel Göttin des Glücks ist ein Beispiel von 200 Unternehmen, die in Österreich schon, übrigens auch ein Vorarlberger Unternehmen, sich dieser Gemeinwohlökonomie auch ausdrücklich anschließen. Wir machen noch ein kleines Suchspiel, welches Vorarlberger Unternehmen das ist. Sie können dann fragen. Es ist viel spannender, als wenn wir es sagen. Uns ist sehr wichtig, auch bei den Tagen to be jedes Mal auch mindestens ein Thema zum Thema Wirtschaft auch anzubieten. Diesmal haben wir zwei, auch am Mittwoch die Blue Economy, weil die Wirtschaft so ein Muster ist, von dem du gesprochen hast, Hans-Joachim, das uns ganz stark prägt. Und es scheint ein Muster zu sein, das unverrückbar ist, so wird es uns immer wieder kommuniziert. Und deswegen ist es uns umso wichtiger und interessiert es uns, andere Modelle auch kennenzulernen und frei zu werden in unserem Denken und Visionen zu teilen miteinander, wie es anders gehen könnte. Es hat im August eine Umfrage der Bertelsmann Stiftung gegeben, in Deutschland und in Österreich. 88% der Deutschen möchten eine andere Wirtschaftsordnung. Und sogar 90% der Österreicher und Österreicherinnen möchten eine andere Wirtschaftsordnung. Das ist doch unglaublich. Das ist doch unglaublich, wie das so auseinanderklafft, was die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger will und wie relativ gleichförmig es weitergeht. Und daher freut es uns sehr, dass wir heute diesen wirklich visionären Entwurf der Gemeinwohlökonomie miteinander anschauen werden. Es ist ein Entwurf, wo die Anreizstruktur für die Wirtschaft eine andere sein wird. Basierend auf 5 Kernwerten werden die Spielregeln neu definiert. Und das Modell setzt nicht auf Verordnung von oben her, sondern zunächst einmal auf Freiwilligkeit. Es wird dann einmal wichtig sein, dass wir uns auch als Polis, als Staat, als Bürgerinnen und Bürger auch einigen auf neue Spielregeln. Da steht sowas von an. Und ich wünsche uns sehr, dass dieser Abend unseren Blick weitet und dass wir uns das vorstellen können, wie das gehen könnte. Und dass wir am Schluss dann nicht mehr loslassen, dass wir hinausgehen und sagen, wir wissen, es geht anders. Wir wissen es sehr konkret. Und wir haben als Gast, der dieses Modell vorstellen wird, Christian Felber, eine der profiliertesten Stimmen der Globalisierungskritik in Österreich, einer der Mitbegründer von Attac Österreich. Er hat dieses Buch geschrieben, die Gemeinwohlökonomie und andere Bücher. Das ist erschienen, hat sehr viel Anklang gefunden. Wie gesagt, lassen sich Unternehmen bereits darauf ein. Der Prozess läuft jetzt und wir sind Teil dieses Transformationsprozesses. Wir stehen mittendrin. Ich bin ganz gespannt, was ihr auch konkret dann noch erzählen werdet. Es gibt also Unternehmen, die messen ihren Erfolg, ihren unternehmischen Erfolg bereits aufgrund dieser Gemeinwohlbilanz und nicht nur aufgrund des finanziellen Erfolges. Manche tun das schon lange, ohne das so zu benennen. Aber es ist gut einmal, diese Bilanz auch einzuführen. Und ich finde das ganz spannend, wirklich sich da neu auszurichten und zu orientieren. Und ein konkretes Beispiel ist die Göttin des Glücks. Welch wunderbar, ich muss immer schmunzeln, wenn ich diesen Namen ausspreche. Welch wunderbarer Name für ein Modelabel. Das erste durchgehend ökofaire Modelabel Österreichs mit Sitz in Wien. Ein kleines Designerkollektiv von 4 Personen, die das gegründet haben. Und die Mitbegründerin ist Lisa Moore. Sie ist jetzt für Marketing und Design zuständig und PR. Design sind andere auch nicht zuständig. Sie ist Architektin. Christian Felber ist Journalist, ist übrigens auch freier Tänzer. Er wird aber heute vor allem sprechen, oder nur sprechen. falls er uns überhaupt nicht erreichen würde mit den Worten, was überhaupt nicht der Fall sein wird, dann würde er vielleicht tanzen. Okay, Lisa Moore ist also von der Ausbildung her Architektin und die sind sehr spannend unterwegs. Sie haben angefangen mit 50 Euro Eigenkapital pro Teilhaberinnen. 2006 war das, gell? 2005. Okay, wir werden das hören. Es ist unglaublich, was entsteht, wenn Menschen ihren Werten treu sind und ihrer Lebensfreude treu sind. Weil sie schreibt das so schön, ich möchte mein Leben für gute, sinnvolle, wertvolle und auch humorvolle Dinge verwenden. Privat wie beruflich. Also dieses Lebensmotto übernehme ich gerne von dir. Ich möchte euch, Lisa Moore und Christian Selber, ganz herzlich in Vorarlberg begrüßen. Ja, bevor wir Sie hören, hören wir jetzt dann Musik von Frances Marie Uiti. Sie ist der Artist in Residence, im guten Sinne, wie es auch üblich ist, in verschiedenen Veranstaltungsformen. Sie ist schon seit 2 Tagen da, nimmt das auf, was sie hier vorfindet in Vorarlberg. Sie ist das erste Mal da und probt schon und wird auch dann die CD einspielen in diesen Tagen. Sie ist eine der ganz großen, internationalen Großen der neuen Musik, hat mit Leuten zusammengearbeitet wie John Cage, also wirklich mit den Leuten der Avantgarde-Musik weltweit und hat ihr sind auch viele Werke gewidmet worden, weil sie auch einen eigenen Stil entwickelt hat mit dem Cello. Jetzt geht sie allerdings immer mehr dazu über, auch selber zu komponieren und wir freuen uns sehr, dass sie unsere Einladung angenommen hat, Auftragskompositionen für die Tage der Utopie für jeden Abend zu schreiben und die werden hier uraufgeführt. Die sind noch nie gespielt worden. Wir sind Teil dieser Aufführung und wir prägen diese Aufführung auch mit. Und die Musik führt uns, und das ist so wichtig, dass wir herunterkommen. Jemand hat mir gesagt, ein Unternehmer, ich bin ganz woanders noch jetzt, vor 10 Minuten, das verstehe ich, und alle sind wir woanders, weil wir so ein Affentempo drauf haben in unserem Lebensstil und wir funktionieren. Und die Musik und die Stille zuerst vielleicht nur einen Moment und dann die Musik ist ein wunderbares Medium, dass wir ankommen, vom Kopf herunterkommen, in die Präsenz kommen und zu diesem Ort kommen, dem Ort der Kreation, wo alles Neue auch entsteht. Es ist kein leichtes Spiel, aber es geht immer wieder. Möge es uns gelingen. Und jetzt dürfen wir die Musikerin reinholen. Wir wünschen Ihnen einen inspirierenden, einen ermutigenden, einen klaren Abend. Willkommen.
Schönen guten Abend. In dieser Musik lag viel Freiheit und in der Freiheit liegt viel Kraft. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken für die Einladung zu den Tagen der Utopie bei den Herren Kittinger und Kögel und die sehr nette Einleitung. Die Tage der Utopie, mir ist gar nicht aufgefallen, wozu ich da eingeladen wurde, weil ich dauernd zu Tagungen der du Utopist, du Visionär, du Traumtänzer, das höre ich seit 15 Jahren, spätestens seit ich Attac Österreich mit aufgebaut habe. Wobei, es ist schon gesagt worden, Utopos, das ist der Ort, an dem wir heute noch nicht sind, aber an dem wir vielleicht morgen schon sind. Oder anders gesagt, jeder Ort von morgen, an dem sind wir heute noch nicht, ist aus heutiger Sicht eine Utopie. Das heißt, gegen Utopien zu sein, andere Utopisten zu schimpfen, können nur Gegner des Fortschritts, der Weiterentwicklung und der Evolution sein. Das ist nicht ganz logisch. Wie sollte man Tagungen sonst nennen? Tagung der Realität, der normativen Kraft des Faktischen, des Stillstands und der Alternativlosigkeit? Visionär, die Vision ist die Sehkraft. Wer ein bisschen tiefer in die Dinge blicken kann oder ein bisschen weiter in die Zukunft blicken kann, ist ein Visionär oder eine Visionärin. Kann ich auch nichts Schlimmes entdecken. Und Traumtänzer schon gar nicht. Ich träume gerne, ich tanze gerne. Was soll daran ein Schimpfwort sein? Können nur solche als Schimpfwörter verwenden, die Angst vor dem Träumen haben. Vielleicht vor den eigenen Träumen, vor der eigenen Freiheit oder Angst vor dem Tanzen. Als Tänzer weiß ich aus eigener Erfahrung, dass Tänzer sehr viel Bodenhaftung brauchen, sonst wird der Tanz nichts. Die Stabilität des Tanzes kommt aus der Erdung. Wie ein Baum. Der kann zwar hoch hinauf schießen und noch viel weiter hinauf strahlen, aber nur je tiefer er in der Erde verwurzelt ist. Das ist die Grundfunktion des Tanzes. Und der Gemeinwohlökonomie selbstverständlich. Das ist natürlich auf der einen Seite ein Luftschloss mit wunderschönen Blüten, auf der anderen Seite aber wurzelt sie bereits in der Erde. Das sind die 260 real existierenden Unternehmen, die sie mittragen. Und deshalb ist es nicht nur eine Ehre, sondern auch eine Freude und eine sehr reale Freude, Ihnen dieses Wirtschaftsmodell, vielleicht das Wirtschaftsmodell der Zukunft hier vorzustellen. Es ist schon gesagt worden, ich bin nicht allein mit dem Wunsch, ein neues Wirtschaftsmodell zu erdenken. 90% der Menschen in Österreich wollen wörtlich eine neue Wirtschaftsordnung. Ist es nicht unfassbar? Für mich ist es überhaupt nicht unfassbar, weil ganz viele Menschen kommen zu den Vorträgen, kommen zur TAC, lesen die Bücher. Nur in den Medien wird das nicht so prominent behandelt. Das wäre doch eigentlich über Jahre hinweg die Dauertitelschlagzeile. 90% wollen eine neue Wirtschaftsordnung. Wie beginnen wir die Suche nach dieser neuen Wirtschaftsordnung? Das wäre der utopische Prozess, der eigentlich in den Medien ganz prominent begonnen werden müsste. Nur dort spiegelt er sich nicht wieder. Wir könnten nachfragen, warum nicht? Er beschränkt sich vorerst auf kreative Freiheitsräume wie diesen hier. Und deshalb danke ich auch, dass Sie diesen mitgeschaffen haben. So utopisch, wie es jetzt anklingt, ist die Gemeinwohlökonomie gar nicht, weil sie schlägt nicht etwas vollkommen Neues vor, was wir noch nie hatten, sondern sie schlägt vor, dass wir endlich ein Wirtschaftssystem formen, was zu unseren Verfassungszielen passt. Das ist zwar nur die bayerische Verfassung, aber das Ziel des Gemeinwohls, das sieht man schon ganz prominent bei Platon als Ziel der Demokratie. Das Ziel der Demokratie ist die Maximierung des Gemeinwohls. Punkt. Also überhaupt nichts Neues. Die Gemeinwohlökonomie schlägt auch keine neuen Werte vor, sondern sie sagt nur, dass wir endlich die Werte, die wir schon alle teilen, die wir in unserem Erfahrungsschatz in uns tragen, nämlich im Erfahrungsschatz unserer gelingenden Beziehungen, dass wir diese Werte auch endlich zu den Leitprinzipien des Wirtschaftens machen sollen. Und nicht länger diesen Widerspruch zwischen den Werten, die in der Wirtschaft gelebt und auch noch belohnt werden, nein, gelebt, weil sie belohnt werden, und unseren Beziehungswerten, den Werten, die unsere Beziehungen gelingen lassen, dass wir diesen Wertewiderspruch nicht länger dulden sollen und endlich ein Wirtschaftssystem gemeinsam formen sollen, das unseren heute schon gemeinsam geteilten Beziehungswerten entspricht und unseren heute schon in den Verfassungen ganz oben stehenden Grundwerten des demokratischen Gemeinwesens entspricht. Ein Satz noch zur Vorgeschichte des Wirtschaftsmodells, weil ich habe es auch nicht auf dem Reißbrett entworfen. Ich habe mich nicht hingesetzt und habe gedacht, so jetzt mache ich mal ein neues Wirtschaftsmodell, weil sich 90% der Bevölkerung wünschen, sondern das ist aus einem viele Jahre währenden Prozess hervorgegangen. Am Anfang stand ein Buch, 50 Vorschläge für eine gerechtere Welt. Damit wollte ich zeigen, dass die angeblichen Globalisierungsgegner, die sich nie so bezeichnet haben, wir wurden auch für unsere erste Forderung, eine globale Steuer auf Finanztransaktionen, genauso als Utopisten, als Illusionäre, als Visionäre geschimpft. Vor 2 Monaten hat das Europäische Parlament mit Mehrheit beschlossen, dass die Finanztransaktionssteuer in der EU eingeführt werden soll. Das ist ein schöner Erfolg. Leider kann das Europäische Parlament nicht einmal Gesetze initiieren und in Steuerfragen darf es nicht mitbestimmen bei Gesetzen und leider auch nicht einmal mitbestimmen. Das ist der Schönheitsfehler, sonst hätten wir sie schon. Weil sonst wäre dieser Mehrheitsbeschluss des Parlaments jetzt ein Gesetz. Also so schnell kann eine Utopie zu einer fast Realität werden. Und in diesem Buch 50 Vorschläge für eine gerechtere Welt wollte ich zeigen, dass wir eine Fülle von Vorschlägen haben, wie es anders gehen könnte. Und inhaltlich gab es relativ wenig Widerspruch, aber dann am Ende der Diskussionen kamen so Grundsatzfragen. Verstößt das nicht gegen das Freiheitsprinzip? Oder verringert das nicht die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes? Oder schmälert das nicht die Leistung? Oder was ist dann mit der Eigenverantwortung? Oder können dann die Unternehmen überhaupt noch erfolgreich sein? Und immer kamen die gleichen Schlagwerte, Leistung, Erfolg, Effizienz, Gewinn, Wachstum, Freiheit, Wettbewerb, Wettbewerbsfähigkeit in einer Tonart, die mir nicht behagte. Und deshalb habe ich dann in einem weiteren Buch diese Schlagwerte, die heute das Fundament der Wirtschaft bilden, in den neuen Werte für die Wirtschaft gründlich zerlegt, im Detail analysiert und geschaut, ob da was ein gesunder Bedeutungskern in diesen Schlagwerten enthalten ist. Und am Ende, nach der Abtrennung der Spreu von den gesunden Bedeutungskernen, lag dann plötzlich die Grobskizze eines alternativen Wirtschaftsmodells vor mir. Unbeabsichtigt. Und diese Grobskizze habe ich in das Schlusskapitel des Buches gepackt und das haben zahlreiche Menschen gelesen, auch Unternehmer und Unternehmerinnen, und ungefähr 2 Dutzend Unternehmer und Unternehmerinnen haben sich dann bei mir gemeldet und haben gesagt, Herr Felber, das, was Sie hier andeuten an einer alternativen Wirtschaftsordnung, das spricht mich so sehr an als Unternehmerin, als Unternehmer, dass ich mich gerne mit Ihnen gemeinsam einsetzen würde, dass diese Wirtschaftsordnung zum allgemeinen Gesetz werde, A, und B, ich engagiere mich auch gerne persönlich, um mit Ihnen dieses noch etwas grobe Modell zu verfeinern, zu konkretisieren und in einem schlanken und gut verdaulichen Büchlein zu konkretisieren. Das waren die letzten 2 Jahre Arbeit bei den ATTAC-Unternehmerinnen bis zum August des Vorjahres. Und im Oktober des Vorjahres sind wir dann erstmals an die Öffentlichkeit gegangen und haben gefragt in die Öffentlichkeit, gibt es Interesse an der gemeinsamen Umsetzung dieses Wirtschaftsmodells? Und bis heute haben sich 260 Unternehmen dazu entschlossen, das Modell zu unterstützen und 70 werden bereits das Herzstück des Modells anwenden. Das Herzstück des Modells ist die Gemeinwohlbilanz und die Gemeinwohlbilanz setzt sich mitten hinein in die neuen Rahmenbedingungen, die schon angesprochen wurden. Und hier beginnt die Ausgangsthese der Gemeinwohlökonomie, nämlich dass die derzeitigen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, die derzeitigen Systemweichen, die das Handeln der Wirtschaftsakteure lenken und leiten, nämlich die Gewinnstreben und Konkurrenz. Gewinnstreben als das oberste Ziel, das wichtigste Ziel der Wirtschaftsakteure, nicht das einzige, aber das ausschlaggebend schlussendlich wichtigste. Und Konkurrenz als die vorherrschende Umgangsform. Dass diese Systemweichen die genau gegenteiligen Verhaltensweisen und Werte hervorrufen und systemisch verstärken, als diejenigen Verhaltensweisen und Werte, die unsere alltäglichen zwischenmenschlichen Beziehungen gelingen lassen. Das ist die Ausgangsüberlegung. Frage an Sie, welche Werte, welche Verhaltensweisen lassen Ihre alltäglichen zwischenmenschlichen Beziehungen gelingen? Ganz einfache Frage. Welche Werte lassen Ihre Beziehungen gelingen? Vertrauen, Toleranz, Rücksichtnahme, Kooperation, Liebe, Großmut, Zuhören, Großzügigkeit, wie? Geduld, Mitgefühl. 10 schöne Werte. Ist ein Wert dabei, mit dem eine Person im Saal hier nicht einverstanden ist? Ist doch nicht möglich. Wir leben in einer wertpluralen Gesellschaft, in der hat jeder Mensch andere individuelle Werte. Kein Widerspruch, nicht zu einem von 10 genannten Werten. Für mich keine Überraschung, weil ich weiß, dass diese Frage auf der ganzen Welt fast identisch beantwortet wird. Das haben Weltwertestudien ergeben. Und nicht, weil alle Menschen theoretisch gleich denken über Beziehungen, sondern weil das ein weltweit geteilter Erfahrungsschatz aller Menschen ist. Es ist ein Teil von Urwissen, könnte man sagen, dass alle Menschen wissen, wann Beziehungen gelingen zwischen Menschen. Und die heutige Wissenschaft, nicht nur die Sozialwissenschaft, die weiß es schon ein bisschen länger, sondern auch die heutigen Naturwissenschaften haben herausgefunden, dass das Gelingen von zwischenmenschlichen Beziehungen das ist, was Menschen am stärksten motiviert, zur höchsten Leistung treibt und auch am glücklichsten macht. Das ist der heutige Stand der Wissenschaft. Und das ist die Ausgangsthese der Gemeinwohlökonomie, wie es sein soll, nämlich, dass wir das Gelingen von zwischenmenschlichen Beziehungen in allen Bereichen des Zusammenlebens fördern sollen. Auch in der Wirtschaft. Probefrage. Gewinnstreben und Konkurrenz fördern am ehesten in der Tendenz, welche Verhaltensweisen und Wertvorstellungen? Angst? Selbstsucht? Gier? Neid? Misstrauen, Rücksichtslosigkeit? Herzinfarkt? Das kommt ja. Ja. Hochmut, Krieg, Ausbeutung, 7 Todsünden gibt es. Ich glaube, die waren ja schon alle dabei. Neid haben wir, genau. Neid. Stolz. Es geht noch weiter, es kommt nichts Positives nach. Lauter negative Werte. Bei der Frage, welche Eigenschaften, welche Verhaltensweisen, welche Werte werden durch die Grundspielregeln des derzeitigen Wirtschaftssystems hervorgerufen. Ist das nicht ein erstaunlicher Widerspruch? So ein eindeutiger, so ein ganz klarer Widerspruch? Warum leisten wir uns diesen Widerspruch? Der Widerspruch ist deshalb so destruktiv, so schädlich, weil die Werte, die sind nicht irgendetwas Nebensächliches, die sind nicht die Salatbeilage, sondern die Werte sind das Fundament der Lebensgestaltung. Sowohl der individuellen Lebensentwürfe, als auch insbesondere aller kollektiven Regeln. Jedes einzelne Gesetz ist schlussendlich durch einen Wert entschieden, wertbegründet. Deshalb verwende ich als Sprachbild für die Werte gerne den Leitstern. Und wir haben einen gemeinsamen Leitstern, das haben wir auch hier bestätigt in diesem Saal, in jedem Saal kommt immer das gleiche Ergebnis. Wir wissen, wenn wir Vertrauen aufbauen, wenn wir kooperieren, wenn wir uns wertschätzen, wenn wir Toleranz an den Tag legen, wenn wir uns lieben, ganz allgemein, dann gelingen unsere Beziehungen. Das heißt nicht, dass wir das jeden Tag schaffen. Das heißt nur, dass wir wissen, wenn wir es schaffen, dann gelingen unsere Beziehungen und dann geht es uns gut. Das ist dieses Urwissen, was wir teilen. Und das bedeutet, dass wir diesen gemeinsamen Leitstern heute schon haben. Der ist nicht neu, den haben wir. Und es gibt aber jetzt einen Lebensbereich, in dem es einen anderen Leitstern gibt, nämlich in der Wirtschaft erstrahlt ein Leitstern aus der genau entgegengesetzten Richtung. Und das bedeutet, wenn man die entgegengesetzten Verhaltensweisen an den Tag legt, wie Egoismus und Rücksichtslosigkeit und Gier und Neid, dann wird man dadurch nicht erfolglos in der Wirtschaft, sondern man kann damit in der Wirtschaft mehr Erfolg haben als mit diesen Eigenschaften. Das bedeutet, dass es diesen Leitstern in der Wirtschaft gibt. Direkt wählen würde diesen Leitstern niemand. Wenn man es abfragen würde, soll egoistisches, gieriges, geiziges, neidisches Verhalten in der Wirtschaft belohnt werden, dann gäbe es eine Zustimmung zwischen 0 und 0,0%. Aber was passiert ist, der Gesetzgeber, der Rechtsrahmen für das Wirtschaft, den sich 90% der Menschen anders wünschen, der gibt heute diesem falschen Leitstern Recht, den niemand will. Er setzt ihn förmlich in Recht. Und das ist nicht auf den ersten Blick erkennbar, sonst könnte man es noch schneller ändern. Es ist nicht auf den ersten Blick erkennbar, weil in keinem einzigen Gesetz drinnen steht, du sollst egoistisch, gierig, geizig oder rücksichtslos sein. Da werden Sie kein einziges Gesetz finden. Aber in Hunderten von Gesetzen steht das drinnen. Gewinnstreben und Konkurrenz sind die ganz fundamentalen Systemspielregeln der heutigen Marktwirtschaft, kapitalistischen Marktwirtschaft. Und die Folge ist, dass sich Menschen weit verbreitet egoistisch, gierig, maßlos, rücksichtslos verhalten, weil sie für dieses Verhalten nicht bestraft, sondern belohnt werden, weil sie damit erfolgreicher sein können. Und dafür ist der Rechtsrahmen für das heutige Wirtschaften verantwortlich. Und man kann fragen, wie kam es zu der Konstruktion dieses Widerspruchs? Warum leisten wir uns diesen Widerspruch? Wie gibt es das, dass wir einen so unklugen Rechtsrahmen uns gegeben haben? Und die Antwort habe ich gefunden in der Geschichte des wirtschaftlichen Denkens, beim allerersten berühmten Nationalökonomen. Die Nationalökonomie ist erst 250 Jahre jung. Das hier war der erste, der Adam Smith. Und er hat gesagt, ist nicht ganz klar, ob er es nur beobachtet hat oder ob er es empfohlen hat. Da streiten sich die Geister bis heute. Ich habe es gelesen im Wohlstand der Nationen, 5-mal nachgelesen, den ganzen Kontext gelesen. Ich glaube, es ist doch eher so soll es sein, als nur so ist es gemeint. Aber was sagt dieser Satz aus, der weltberühmt ist, dass wir nicht vom Wohlwollen, nicht vom Denken, Spüren und Fairbehandeln der anderen, der einzelnen Wirtschaftstreibenden unsere tägliche Mahlzeit erhoffen, das ist das allgemeine Wohl, eine Metapher für das allgemeine Wohl, sondern davon, dass sie sich egoistisch verhalten, vorrangig egoistisch. Muss nicht nur, aber vorrangig egoistisch. Und meiner Meinung nach ist das der Aufruf zur systemischen Verletzung der Menschenwürde. Weil wenn ich meine Interessen über die Interessen der anderen stelle, dann werde ich in dem Moment, wo ich die Möglichkeit dazu habe, die andere Person, meinen Tauschpartner, meine Tauschpartnerin auf dem Markt übervorteilen, werde ich meine Interessen durchsetzen und dadurch die Würde meiner Tauschpartnerin verletzen. Und zu dieser Situation kommt es auf dem sogenannten freien Markt sehr oft. Nicht immer. Nicht immer. Manchmal sind die Tauschparteien auf dem freien Markt gleich mächtig, können mit gleicher Freiheit zurücktreten vom Tausch und niemandes Würde wird verletzt. Aber sehr oft ist eine Partei abhängiger vom Tausch. Die arbeitssuchende Person, die wohnungssuchende Person, das kreditansuchende Unternehmen, der Zulieferbetrieb hat es in der Regel nicht so leicht, von diesem Tausch zurückzutreten, wie der Weltkonzern, wie die Bank, wie die Immobilienverwaltung, wie der Arbeitgeber. Und dadurch entsteht ein Machtgefälle. Und wenn wir die Menschenwürde wahren würden als oberstes Prinzip des Wirtschaftens, dann wäre dieses Machtgefälle nicht das geringste Problem, weil dann würde sich die mächtigere Tauschpartei auf Augenhöhe der weniger mächtigen Partei begeben und an der gemeinsamen Wahrung der Menschenwürde ein Interesse haben, was bedeutet, dass man die Gefühle, die Bedürfnisse und die Meinung der anderen Person gleich ernst nimmt und gleich wichtig nimmt und sie danach behandelt wie die eigenen Gefühle, Bedürfnisse und Meinungen. Nur so kann die Würde aller Beteiligten gewahrt werden. So hat mit diesen Gedankengängen hat der Immanuel Kant den kategorischen Imperativ begründet. Und der Adam Smith sagt aber jetzt was ganz anderes. Der sagt, nein, nein, wenn ich mehr Macht habe, dann kann ich mein Interesse durchsetzen und kann dessen Würde oder deren Würde skrupellos verletzen, weil am Ende des Abends führt dieses Verhalten zum größtmöglichen Wohl aller. Und verantwortlich dafür ist der Markt. Und der Adam Smith hatte hier eine wunderbare Metapher geschaffen, die unsichtbare Hand des freien Marktes. Der haben wir es zu verdanken, dass die Egoismen der Einzelakteure am Ende des Abends zum größtmöglichen Wohl aller zusammengeführt werden. Aber aus heutiger Sicht muss man fragen, was ist denn diese unsichtbare Hand? Weil auf der Universität kann man schlecht argumentieren, naja, die unsichtbare Hand macht es. Haben viele Ökonomen und auch andere nachgedacht, was könnte denn der Adam Smith ja gemeint haben? Und da sind sie drauf gekommen, dass er ja eigentlich ein Theologe war. Und die Ansicht geht in die Richtung, dass er wahrscheinlich tatsächlich der Ansicht war, dass hier der liebe Gott seine Hand im Spiel hatte. Und dass der Markt eine göttliche Vorhersehung war. Wie schon andere Philosophen vor dem Adam Smith gedacht hatten. Aber heute kann man nicht so argumentieren. Heute muss man wissenschaftlich argumentieren, man muss rational aufgeklärt und in ökonomischen Kategorien argumentieren. Und ich habe es versucht, das zu übersetzen, die unsichtbare Hand zu übersetzen. Welcher Mechanismus ist denn verantwortlich dafür, dass die Egoismen der Einzelakteure am Ende des Abends zum größtmöglichen Wohl aller zusammengefügt werden? Was kann denn das aus heutiger Sicht mit der heutigen Sprache, welcher Mechanismus kann da nur gemeint sein? Ich habe 3 Jahre lang nachgedacht, muss ich dazu sagen. Genau. Und dann, wie? Die Effizienz ist meiner Meinung nach schon die Folge aus dem Mechanismus, weil der Effizienz ist sozusagen die Konsequenz dieses Mechanismus. Die Gewinnerzielung, das Gewinnstreben ist auch noch kein Mechanismus, das ist ein Motiv sozusagen. Wie? Macht. Naja, eigentlich Leistung. Ja, ich würde schon sagen. Also ich würde sagen, die Konkurrenz. Die unsichtbare Hand ist die Konkurrenz. Die Konkurrenz ist dafür verantwortlich, dass niemand seine Macht, niemand sein Gewinnstreben, niemand seinen Egoismus ins Unendliche treiben kann, weil dann würden andere kommen, die hier ein bisschen was vom Markt wegnehmen und so halten sich die Egoismen der einzelnen Wirtschaftstreibenden gegenseitig zumindest hoffentlich in Schach. Ja, und die Konkurrenz, die ist nach wirtschaftlicher Lehrmeinung tatsächlich ein fundamentaler Mechanismus der freien Wirtschaft. Die Konkurrenz ist nicht nur dafür verantwortlich, dass alle etwas bekommen, sondern die Konkurrenz ist auch dafür verantwortlich, dass der Mensch in der Wirtschaft so viel leistet. Es gibt keine Methode, die uns zu höherer Leistung führt, die effizienter ist, hat ein anderer Wirtschaftsnobelpreisträger gesagt. Den Wirtschaftsnobelpreis gibt es übrigens nicht, das würde heute den Rahmen sprengen, aber es sei wichtig, es ist wichtig, warum es den gar nicht gibt. Vielleicht kann man eine Diskussion darauf eingehen. Aber wenn jemand, der im Range eines Wirtschaftsnobelpreisträgers steht, sagt, Wettbewerb ist die effizienteste Methode, die wir kennen, dann hat das eine mächtige Autorität. Und dann glauben das 9 von 10 Wirtschaftsstudierenden auf der ganzen Welt, weil es wird auf allen Wirtschaftsuniversitäten der Welt heute so gelehrt, auch wenn es gar nicht bewiesen ist. weil die erste wissenschaftliche Tugend ist doch die kritische Hinterfragung dessen, was ich höre. Und dass ich den, der mir das erzählt, fragen kann, na und wie hast du das jetzt bewiesen? Das ist der Mindeststandard einer Diplomarbeit. Ich habe den Hayek gefragt, na und wo hast du das bewiesen? Zeig mir bitte die Studie, anhand derer du genau zu dieser Schlussfolgerung gekommen bist. Und er ist stumm geblieben. Nicht, weil er schon gestorben ist, sondern weil er die Studie nie gemacht hat. Und seine Kollegen haben sie auch nie gemacht. Es gibt keine empirische Evidenz für diese Behauptung. Es ist eine pure Behauptung. Obwohl es zur Fragestellung, welche Methode ist die effizienteste, die wir kennen, ungefähr 500 Studien gibt. In allen möglichen Disziplinen, nur nicht in der Volkswirtschaftstheorie. In der Spieltheorie, in der Neurobiologie, in der Sozialpsychologie. Und von 500 Studien, die sind auch untersucht worden, welche Ergebnisse die gezeitigt haben, haben 87% zum Ergebnis gehabt, dass Wettbewerb nicht die effizienteste Methode ist, die wir kennen, sondern Kooperation ist der Stand der Wissenschaft, der von den Ökonomen geflissentlich nicht zur Kenntnis genommen wird. Spannend wäre noch zu wissen, warum Kooperation die effizientere Methode ist, die wir kennen, in dem Sinne, dass sie Menschen stärker motiviert. Es geht um Motivation und als Ergebnis um Leistung. Warum treibt uns Kooperation zu höherer Leistung als die Konkurrenz? Wichtig nochmal, es wird nicht gesagt, dass uns Konkurrenz nicht motiviert und nicht zu Leistung treibt. Es wird nur gesagt, dass uns Konkurrenz motiviert und zu Leistung treibt, aber schwächer motiviert und zu geringerer Leistung treibt als Motivation, als Kooperation. Und der Grund liegt darin, vorhin gab es das Nachbarsbeispiel schon, dass uns beide Methoden unterschiedlich motivieren. Wenn Sie mit Ihrem Nachbarn, Ihrer Nachbarin kooperieren, Ihrem Kollegen, Ihrer Kollegin kooperieren, sich gegenseitig helfen, Dinge borgen, auf die Kinder aufpassen, die Blumen gießen, sich aufeinander verlassen können, gut übereinander sprechen, wie geht es Ihnen dann? Muss man nicht wissenschaftlich untersuchen. Wenn Sie mit Ihrer Nachbarin, Ihrem Nachbarin, Kollegen, Kollegin konkurrieren, sich nicht borgen, sich nicht aufeinander verlassen können, nicht auf die Kinder aufpassen, der Nachbar nicht löscht, wenn Ihr Haus brennt, und vielleicht auch noch schlecht über sie redet, so brennen die Hitten, Entschuldigung. Wie fühlen sie sich dann? Wie fühlen sie sich dann? Mies, ja. Wenn der Nachbar immer das rötere, schnellere und flachere Auto in der Garage stehen haben will. Ist ein bisschen stressig, oder? Und Stress ist ein Symptom des stärksten Motivationsfaktors in der Konkurrenz. Was glauben Sie, ist der stärkste Motivationsfaktor in der Konkurrenz? Wissenschaftlich unumstritten. Ja. Die Angst ist der stärkste Motivationsfaktor in der Konkurrenz. Das heißt, wir haben ein sehr schönes Ergebnis. Wir wissen nicht nur, dass uns Wettbewerb schwächer motiviert als die Kooperation, sondern wir wissen auch, dass uns Wettbewerb vor allen Dingen mit Angst motiviert und Kooperation hingegen durch gelingende Beziehung. Gibt es noch irgendeinen Grund, die Wirtschaft auf systemischer Konkurrenz aufzubauen? Ja, für die Regierungen schon. Das ist ein kleiner, das ist noch der Ist-Zustand. Das ist die Dystopie der Gegenwart. Das ist das Regierungsprogramm. In Deutschland, in Österreich schaut es genau gleich aus. Die Worthäufigkeit. Genau. Also, die Regierungen glauben, ja, es gibt noch gute Gründe, die Wirtschaft auf systemischen Wettbewerb aufzubauen. Die Gemeinwohlökonomie sagt, nein, wir schwenken den Anreizrahmen des Wirtschaftens von Gewinnstreben und Konkurrenz um auf Gemeinwohlstreben und Kooperation und bauen die Wirtschaft auf der effizientesten Methode auf, die wir kennen, die aber auch wissenschaftlich abgesichert ist. Anders gesagt, wir schnallen diesem Leitstern den Rechtsrahmen für das Wirtschaften ab und hängen unserem heute schon mehrheitsfähigen Leitstern den Rechtsrahmen auch für das Wirtschaften um. Und so wie uns diese Systemweichen zwar motiviert haben und auch gelenkt haben und gesteuert haben, aber tendenziell in diese Richtung, werden uns diese Systemweichen tendenziell in diese Richtung motivieren, lenken, steuern und hinbelohnen. Weil was heißt es, in noch einmal einer anderen Sichtweise, der Mensch bleibt der genau gleiche, wie er heute schon ist. Die Menschennatur, an der doktern wir überhaupt nicht herum. Der Mensch kann sich auch in Zukunft egoistisch, gierig, geizig und rücksichtslos verhalten in der Wirtschaft. Der Unterschied wird sein, er wird dafür nicht mehr belohnt werden, sondern tendenziell benachteiligt. Und umgekehrt, je großzügiger, rücksichtsvoller, empathischer, geduldiger, ökologisch nachhaltiger und demokratischer Unternehmen produzieren und sich organisieren, desto leichter werden sie es haben, weil desto mehr Vorteile erhalten sie gegenüber anderen Unternehmen, die das nicht tun. Und das muss man jetzt noch operativ umsetzen, damit die Ordnungsrahmen für das Wirtschaftsziel auch zu den Verfassungszielen passt. Das erste ist, dass wir den Unternehmen das gleiche Ziel vorgeben, wie es die Verfassung der gesamten Wirtschaft vorgibt. Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen der Gemeinwohlökonomie und dem Liberalismus. Das Gemeinsame zunächst aller Wirtschaftstheorien ist, das Endziel des Wirtschaftens ist das Gemeinwohl. Das hat dem Platon auch von den Ökonomen nie jemand widersprochen. Das Endziel, das Globalziel des Wirtschaftens ist das größtmögliche Wohl aller. Die Neoliberalen sagen, der beste Weg zum allgemeinen Wohl ist in diese Richtung. Alle egoistisch. Und die Gemeinwohlökonomie sagt, na, so, gleiches Ziel auch für die individuellen Akteure. Erster Schritt, wir geben den Unternehmen nicht nur ein neues Ziel vor, nämlich einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten, sondern wir definieren auch damit unternehmerischen Erfolg neu. Mit dem Hintergrundgedanken, dass heute die ökonomische Erfolgsmessung sowohl auf der Systemebene als auch auf der individuellen Ebene in völlig falschen Parametern gemessen wird, nämlich in Geldparametern. Bruttoinlandsprodukt auf der Systemebene, Finanzgewinn auf der Mikroebene und Bruttoinlandsprodukt und Finanzgewinn, monetäre Indikatoren, sagen genau gar nichts über all das aus, was uns wichtig ist. Das Bruttoinlandsprodukt kann steigen bei Krieg oder bei Frieden, in Demokratien und Diktaturen, bei massiver Umweltzerstörung oder Umweltbewahrung, bei Erklärung von Frauen zu Menschen zweiter Klasse oder bei Gleichbehandlung der Geschlechter, bei extremer Verteilungsungerechtigkeit oder Gleichverteilung, bei steigender Angst in der Gesellschaft oder bei steigendem Vertrauen in der Gesellschaft. Das BIP sagt darüber nichts aus. Und ein alternativer Wohlstandsindikator würde endlich das direkt messen. Ob wir Friede haben oder Krieg, ob Vertrauen herrscht auf den Straßen oder Angst, ob die ökologischen Lebensgrundlagen bewahrt werden oder sich verschlechtern, wie gerecht oder ungerecht die Verteilung ist, ob die Geschlechter gleich behandelt werden, das würde gemessen werden. Manche Staaten machen das schon. In Bhutan wird das Bruttoglücksprodukt gemessen. Wie machen die das? Durch komplizierte makroökonomische Modellrechnungen? Nein, sie stellen den Haushalten im Land 70 Fragen. Vertrauen sie ihrem Nachbarn, ihrer Nachbarin? Lassen sie ihre Kinder auf der Straße angstfrei spielen? Haben Sie täglich Zeit zum Pause machen, beten oder meditieren? 70 kluge Fragen ergeben, glaube ich, ein repräsentativeres Bild über das Glück. Man kann es fassen, durch viele Annäherungen, als das Pro-Kopf-Einkommen in Geld gemessen. Und auf der individuellen Akteursebene das genau gleiche. Weil ein höherer Finanzgewinn nichts sagt, ob das Unternehmen Arbeitsplätze schafft oder zerstört, die Arbeitsbedingungen verbessert oder verschlechtert, die Verteilung gerechter wird oder ungerechter, die Lebensqualität steigt oder sinkt, Frauen diskriminiert werden oder gleich behandelt, Natur zerstört wird oder geachtet wird. Wir erfahren aus dem Finanzgewinn genau überhaupt nichts darüber, was wir eigentlich von einem Unternehmen erwarten. Nämlich, dass es seinen Beitrag leistet zur Mehrung des allgemeinen Wohls, wie es zumindest heute schon in der Bayerischen Verfassung steht. Und die Attac-Unternehmerinnen haben gesagt, na gut, dann definieren wir doch das unternehmerische Gemeinwohlstreben, dann messen wir es doch und dann belohnen wir es doch. Das sehen Sie, damit Sie sehen, die gibt es auch wirklich. Könnten ja alle im Saal sitzen. Ja, und das ist die Gemeinwohlbilanz, mit der das auch gemessen wird. Falls jemand schon ins Buch hineingeschaut hat, die ist nicht wiederzuerkennen. Warum ist sie nicht wiederzuerkennen? Weil es ein breiter Beteiligungsprozess ist und die nächsten Jahre auch bleiben wird. Die Gemeinwohlökonomie ist nicht ein fixfertiges Modell, das gar gekocht ist und jetzt von allen geschluckt werden muss, brav, wie es in manchen Zeitungsrezensionen dargestellt wird, sondern es ist ein langfristiger Beteiligungsprozess, der erst dann zufrieden ist, wenn viele, viele tausend Unternehmen und auch verantwortungsbewusste Citoyens und Citoyens eingebunden wurden in den Prozess und beigetragen haben und mitgestaltet haben. Erst dann wird die Gemeinwohlbilanz eine zufriedenstellende sein und erst dann werden wir fordern, dass sie zum allgemeinen Gesetz werden soll. Das ist die zweite Version, jetzt ist gerade die dritte Version in Ausarbeitung. Sie können sich herzlich gerne beteiligen. Bisschen ein tieferer Blick, wie schaut sie genau aus? Wir schneiden 5 unumstrittene universale Grundwerte von der Menschenwürde bis zur demokratischen Mitbestimmung mit den sogenannten Stakeholdern, die wir uns erlauben zu übersetzen mit Berührungsgruppen. Also alle Menschengruppen, die von der Tätigkeit eines Unternehmens berührt sind, die Beschäftigten, die Kunden und Kundinnen, die Zulieferbetriebe, die Geldgeberinnen, die Standortgemeinde, die zukünftigen Generationen oder auch die Natur. Und dann suchen wir in den Schnittflächen nach Kriterien, die das Leben dieser Werte messen. Bei manchen ist das ganz einfach, weil die Verteilungsgerechtigkeit kann man ganz klar messen. Ob Frauen mitbestimmen dürfen oder nicht, kann man ganz klar feststellen. Ob es einen Betriebskindergarten gibt oder nicht, ob das Unternehmen Ökostrom bezieht oder nicht. Wie hoch der Anteil der Vorprodukte aus der Region ist, da wird schon schwieriger. Und eine ökologische Lebenszyklusanalyse für das ganze Unternehmen ist sehr schwierig zu messen. Also es gibt sehr einfache Werte und es gibt schwierigere Werte. Und jetzt sind wir genau dabei, ein gesundes Mittelmaß aus einfach zu messenden Werten, die jedes Unternehmen messen kann, und komplexeren, die vielleicht sehr viel aussagekräftiger werden, aber für heute vielleicht noch eine Spur zu anspruchsvoll sind, heute noch nicht in die Bilanz hineinzunehmen. Das ist ein demokratischer Prozess. Und das Ziel ist, dass alle Unternehmen, egal ob es ein Ein-Personen-Unternehmen ist oder ein Weltkonzern mit 150.000 Beschäftigten, können zwischen 0 und 1.000 Gemeinwohlpunkten erreichen. Das ist das Maximum. Und sie erreichen eine gewisse Gemeinwohlstufe, die einerseits auf allen Produkten aufscheint, auf allen Produkten die Gemeinwohlfarbe, darin die Gemeinwohlzahl, das ist das Bilanzergebnis. Konsumenten und Konsumentinnen haben eine klare Orientierung. Und was noch wichtiger ist, für gute Gemeinwohlbilanzergebnisse erhalten die Unternehmen Vorteile. Weil es soll keine freiwillige Mehrleistung bleiben, ob jemand jetzt da die Natur so gut wie es überhaupt nur irgendwie geht schont, gegenüber einem Unternehmen, dem das komplett egal ist und nichts dafür tut. Das sind unterschiedliche Akteure und die müssen unterschiedlich behandelt werden. Heute tun sie völlig gleich behandeln. Heute zahlen alle die gleichen Steuern, heute zahlen alle die gleichen Kreditkosten. Vielleicht zahlt sogar das Unternehmen, das die Natur nicht achtet, kriegt sogar einen günstigeren Kredit, weil es besser, weil die Investition rentabler sein kann als von einem nachhaltigen Fairtrade-Unternehmen. Und die Gemeinwohlökonomie würde sagen, nein, Unterschiedliches muss unterschiedlich behandelt werden. Das ist ein Verfassungsprinzip, die Gleichbehandlung nur von Gleichen, aber die unterschiedliche Behandlung von Ungleichen, das ist ein Verfassungsprinzip. Und in der Gemeinwohlökonomie würde durch die Ungleichbehandlung von Ungleichen, würden die ethischen Produkte, die heute im Regelfall, nicht alle, aber im Regelfall sind die ethischen Produkte heute teurer als die unethischen. Was bedeutet, wer heute unfair produziert und handelt, nicht ökologisch, nicht nachhaltig, nicht regional, kann erfolgreicher sein. Und das ist, finde ich, der klarste Beweis, dass Rücksichtslosigkeit, Verantwortungslosigkeit und unethisches Verhalten systemisch belohnt wird, weil man damit billiger anbieten kann und damit einen weit größeren Erfolg erzielen kann auf dem sogenannten freien Markt, als wenn man sich ethisch verhält. Und das würde sich umdrehen. Die ethischen Produkte würden relativ preisgünstiger werden für die Endverbraucherinnen als die unethischen Produkte. Das wäre die erste zentrale Konsequenz der Gemeinwohlökonomie, weil diese Verhaltensweisen systematisch belohnt würden. Die Rahmenbedingungen, die wir uns noch anschauen wollen, was machen wir mit der Finanzbilanz? Die Gemeinwohlökonomie ist nicht das Ende der Geschichte. Sie bleibt eine Marktwirtschaft, es gibt private Unternehmen, es gibt Geld, dadurch bilden sich Produktpreise auf den Märkten, wenn auch nach einer ganz anderen Logik als heute. Aber an dieser Stelle ist es wichtig zu sagen, dass es nicht das Ende des Möglichen ist. Aus meiner Sicht ist es keine ferne Utopie, sondern der nächste mögliche Schritt. Ein Wirtschaftssystem, das den Menschen mehr dient und entspricht als der Kapitalismus und den Kommunismus, die wir beide erfahren haben und die sich beide schlussendlich nicht als die großen Freiheitsbringer erwiesen haben, sondern es ist nur der nächste Schritt. Und wenn uns übermorgen was noch Besseres einfällt, dann bin ich der Erste, der das noch Bessere dann unterstützt und mitentwickeln wird. Aber heute haben wir noch die Finanzbilanz und die Frage ist, was machen wir mit der Finanzbilanz? Viele Unternehmen verwenden die Finanzbilanz nicht als das Hauptziel des Unternehmens. Die schauen, dass sich's ausgeht, dass man davon leben kann, die Mehrheit würde ich sagen, und das war's. Und bei diesen Unternehmen würde ich sagen, ist das Ziel der unternehmerischen Tätigkeit nicht die Maximierung der Gewinne. Aber so wie die wirtschaften, dass sie einen Beitrag zum allgemeinen Wohl leisten wollen, mit einem sinnvollen Produkt und dabei auch noch ausreichend verdienen wollen, die wollen wir belohnen gegenüber denjenigen, die es anders machen, die die Gewinnmaximierung zum Zweck der unternehmerischen Tätigkeit machen. Ein kleines Beispiel: Siemens Ich habe vor kurzem jemanden getroffen, der hat gesagt, ich bin Ingenieur bei Siemens, entwickle erneuerbare Energien und wenn eine erneuerbare Energie, die ich gerade entwickelt habe, eine Finanzrendite von 14% abwirft, darf ich sie nicht entwickeln. Weil die Vorgabe ist, es müssen mindestens 15% Finanzrendite sein. Das finde ich ist die völlig falsche Zielsetzung. Das ist aber ein sehr symptomatisches Beispiel für heute. Und wir schlagen vor, das sind die Attac-Unternehmerinnen, die wir lange diskutiert haben, dass der Finanzgewinn nicht mehr der Zweck des unternehmerischen Tätigseins sein sollte, sondern nur noch ein Mittel zur Erreichung des eigentlichen Zwecks, zur Mehrung des Gemeinwohls. So wie Geld. Ist für irgendjemand von Ihnen Geld der Tauschzweck? Oder ist Geld nur ein Tauschmittel? Ist Geld der Zweck des Wirtschaftens? Des Tauschens? Was ist der Zweck des Tauschens? Die Freude. Ich würde sagen, dass wir alle unsere Bedürfnisse befriedigen können. Dafür tauschen wir, sehr komplex auf freien Märkten, und das Geld ist das Mittel dazu, aber nicht der Zweck des Tausches. Und die Finanzbilanz ist nicht der Zweck des unternehmerischen Tätigkeits, sie zu maximieren, sondern sie ist nur ein Mittel, um den eigentlichen Zweck des Unternehmens zu erreichen. Und wir haben eine ganze Reihe von Verwendungen des Finanzgewinnes, des Finanzüberschusses identifiziert, die dazu beitragen, diesen neuen Unternehmenszweck leichter zu erreichen. Und alles, was Sie hier sehen, ist heute schon erlaubt und bleibt erlaubt. Oder sollte erlaubt bleiben, ist zumindest in unserer Vorstellung und nach unserem Vorschlag. Weil all diese Verwendungen von Überschüssen dem Gemeinwohl dienen können. Das Entscheidende und Spannende ist, welche Verwendungen von Finanzgewinnen tun es unserer Meinung nach nicht und schlagen wir deshalb vor, dass sie nicht mehr erlaubt sein sollen. Finanzinvestitionen und Spekulationen des Friseurs oder des Kühlschrankherstellers oder des Krankenpflegeheims, feindliche Übernahmen, Ausschüttung von Gewinnen an Personen, die sich nicht an der Erbringung der Wertschöpfung beteiligen, die nicht arbeiten im Unternehmen. Anders gesagt, Einkommen nur noch für Arbeit. Anders gesagt, der Beginn einer echten Leistungsgesellschaft. Einkommen nur noch gegen Leistung. PS, Parteispenden. Die Frage kommt an dieser Stelle oft, na, ich bin Unternehmerin und wenn ich keinen Gewinn machen darf, steht er gar nicht da. Ja? Aber so wird es sehr oft verstanden. Ne? Sie dürfen eher einen Gewinn machen. Sie dürfen sich auch ein genau gleich großes Vielfaches herausnehmen aus den Unternehmen, wie jeder andere Mensch in dieser Volkswirtschaft auch verdienen darf. Die Frage ist, dass wie vielfache soll das sein? Soll das das unendlich Vielfache sein? Wer ist dafür, dass man unendlich viel verdienen dürfen soll? 1, 2, 3. Immerhin. Die anderen sind offenbar anderer Meinung. Wie? Endlich. Ja. Spielen wir kurz Parlament. Spiel mal, angenommen, wir sind ein demokratisches Gemeinwesen und wir dürfen jetzt frei entscheiden, wie hoch die Ungleichheit sein darf. Das heißt, die drei haben schon ihre Meinung kundgetan, sie sind für die unendliche Ungleichheit. Wir haben Meinungsfreiheit, jeder darf sagen, was er will, aber wir schauen, was die Mehrheitsmeinung ist oder mal die tendenzielle Mehrheitsmeinung. Und angenommen, wir hätten einen Mindestlohn von ungefähr 1000 Euro für eine 40-Stunden-Woche oder 38,5-Stunden-Woche, das wievielfache sollte Ihrer Meinung nach, Ihrem Gerechtigkeitsempfinden nach, eine Person, die auch nur 38,5 Stunden arbeitet oder 40 Stunden arbeitet, das wievielfache des Mindestlohnes maximal verdienen dürfen? Das maximal wievielfache? Sagen Sie es frei heraus. 20-fache, 20-fache, 10-fache, 10, 10, 10, 5-fache, 50-fache, das Einfache, das Hundertfache, das Dreifache. 20-fache.
Ich würde sagen, es ist abhängig vom Risiko. Der einzelne Mitarbeiter übernimmt, je höher das Risiko, bin ich als als Einzelunternehmer zum Beispiel, seine finanzielle Existenz verlieren kann, dann muss er mindestens ebenso viele Chancen haben, wie er Risiken hat.
Ja, und maximal soll das unbegrenzt sein, kann ich allein die Verantwortung für den Betrieb eines Atomkraftwerks übernehmen. Ich nehme die Verantwortung, das mache ich schon, dafür möchte ich auch 10 Milliarden Dollar. Oder sagen Sie eine andere Zahl.
Bei mir ist die Menge, die erreicht ist, das Unternehmen, die er also im Endeffekt verlieren kann, soll er vorher auch über einen bestimmten Zeitraum verdienen können.
Unabhängig, ob er die 10 Milliarden vorher geerbt hat oder aus eigener Leistung erarbeitet hat.
Das ist
Na gut. Wir müssen da nicht alles bis ins letzte Detail klären. Also drei Personen haben für unendlich gestimmt. Alle, die eine Zahl genannt haben, waren zwischen dem Einfachen und dem Hundertfachen. Und das ist noch eine Zahl. Das Risiko, ja, das ist schon ein Debattenbeitrag. Genau dort soll es ja hingehen. Wir sollen ja dadurch, dass wir sollen ja auf neue Ideen gebracht werden durch diese Diskussion. Aber das Erste, das Vordergründige, was ich hier mit Ihnen experimentell machen möchte, ist, dass wir erstmals Parlament spielen und es für möglich halten, dass man sowas abstimmen kann. Weil wir sind ein angeblich demokratisch verfasstes Gemeinwesen, aber diese Frage, ich kenne bisher keine parlamentarische Entscheidung, die sich dieser Frage gewidmet hat. Obwohl die große Mehrheit der Menschen mit dem heutigen Zustand nicht zufrieden ist. Ich zeige mal kurz den heutigen Zustand. Das ist Österreich, das ist Deutschland, das ist die USA in der Industrie und das ist die USA in der Finanzindustrie. Und da ist die große Mehrheit in Großbritannien und den USA genauso dagegen wie in Österreich und Deutschland. Da ist fast kein Unterschied. Aber die Konsequenz, na, dass es doch ein Gesetz zur Begrenzung der Ungleichheit gibt, so wie auf der Straße, wenn jemand für 130 Höchstbegrenzung der Geschwindigkeit ist, ist ja diese Person nicht für die Abschaffung des Straßenverkehrs oder für den Rückbau der Straßen, sondern nur für die Begrenzung des Risikos und aber auch für die Begrenzung der individuellen Freiheit. Weil viele würden gern 230 fahren. Oder der Heinz Fischer, der wird vielleicht gern ein drittes Mal kandidieren. Oder aber er darf nicht. Und das ist eine Begrenzung seiner individuellen Freiheit, weil es offenbar noch andere Kriterien gibt. Das ist die Begrenzung seiner Macht. Ganz einfach, das ist die Begrenzung seiner Macht. Ich würde manchmal gern jemanden anderen, Entschuldigung, aber manchmal habe ich die... Und andere wollen sich gegenseitig sogar umbringen. Gott sei Dank dürfen sie es nicht. Gott sei Dank darf ich es nicht. Ich darf sie Gott sei Dank nicht... Also nicht Gott sei Dank, ich darf uns sei Dank. Uns sei Dank darf ich sie nicht einmal beleidigen. Und ich bin sehr dafür, dass ich das nicht darf und dass ich bestraft würde. Dass meine individuelle Freiheit, vielleicht verstehe ich das, meine individuelle Freiheit, dass ich das nicht ausführen darf. Es gibt überall in der individuellen Freiheit eine Begrenzung, nur nicht bei Einkommen, Vermögen und Unternehmensgrenzen. Und das schlagen wir vor, sollte genauso gehandhabt werden wie in allen anderen Bereichen der Gesellschaft. Nach dem urliberalen Grundsatz, dass die Freiheit des einen oder der einen dort begrenzt werden muss, wo die Freiheit der anderen oder des anderen beginnt. Das ist ein liberaler Grundsatz, dem auch der Hayek zugestimmt hat und auch der Friedman zugestimmt hat. Das Einzige, was sie nicht getan haben, sie haben ihn nicht auf die Wirtschaft übertragen, auf die Konzentration von Eigentum und Vermögen und Einkommen. Und diese Zahlen hier, die manche vielleicht ein bisschen erschrecken lassen, das sind nicht die Zahlen, die wir für gerecht halten, sondern uns ist nur wichtig, dass wir darüber demokratisch diskutieren und abstimmen. Und wenn 90% der Bevölkerung in einem demokratisch gewählten Konvent, der ein Gesetz vorschlägt und dann zur Abstimmung vorlegt, wenn 90% der Bevölkerung sagen, ja, das 360.000-fache ist super und wir wollen, dass es weiterhin bleibt, dann werde ich das akzeptieren und werde als guter Demokrat das mittragen. Nur ich vermute, es wird nicht so sein. Ich vermute, es wird nicht so sein und ich möchte es wissen. Und als Demokrat habe ich ein Recht darauf, dass wenn viele vermuten, dass es hier eine Mehrheitsmeinung gibt, die ganz anders liegt als die derzeit gültigen Gesetze, dass wir uns dieses andere Gesetz holen. Und das sind nur einige Vorschläge. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich glaube, ich bin in Minute 45. Stimmt das? Ja. Die drei wichtigsten Folgen. Folge Nummer 1. Dadurch, dass Finanzgewinn nicht mehr das Ziel ist, wir haben ein anderes Ziel. Und dadurch, dass man andere Unternehmen nicht mehr auffressen darf, sind alle Unternehmen aus dem Wachstumszwang erlöst. Warum? Weil wenn der unternehmerische Erfolg im Finanzgewinn gemessen wird und ich einen höheren Gewinn erzielen muss als die Konkurrenz, dann muss ich den Gewinn maximieren, weil sonst laufe ich, zumindest wenn ich im Wettbewerb stehe, weil sonst laufe ich Gefahr, dass ich vom Konkurrenten gefressen werde. Und aus diesem Wachstumszwang, das ist für mich der originäre Wachstumszwang in der Wirtschaft, die wirtschaftliche Erfolgsmessung in monetären Indikatoren und die Konkurrenz zwischen den Unternehmen. Die Unternehmen brauchen keine Angst mehr haben, dass sie gefressen werden. Ihr Erfolg wird nicht mehr vorrangig im Gesamtgewinn gemessen, der ist nur noch ein Mittel. Und sie können endlich in Ruhe ihre optimale Größe anstreben, wie es der Leopold Kohr empfohlen hat. Der hat nie gesagt, klein ist schön. Auch wenn er gesagt hat, dass der ideale, dass in einer Welt aus idealen Staatsgrößen sollte kein Staat größer als das Bundesland Salzburg sein. Tut mir leid, er hätte doch vorgelegt sagen können. Genau. Aber er hat nie gesagt, je kleiner, desto schöner, sondern die optimale Größe. Das heißt, wenn etwas zu klein ist, soll es größer werden. Wenn etwas zu groß ist, soll es kleiner werden, um die optimale Größe. Ein Unternehmen, das kleiner wird, würde heute sofort für verrückt erklärt werden, Aktienkurs würde sinken, Kredite würden sich verteuern, die Fressfeinde würden vor der Tür stehen und anklopfen. Nicht immer, aber je globaler die Wirtschaft, je schärfer der Wettbewerb, desto eher ist es die Tendenz. Und hier dürfen endlich die Unternehmen klein bleiben, weil sie sich eben nicht mehr gegenseitig kannibalisieren, bekämpfen, konkurrieren und auffressen, sondern sie kooperieren. Sie müssen nicht kooperieren, aber wenn sie kooperieren, werden sie dafür belohnt. Je mehr sie sich gegenseitig helfen, desto besser sind ihre Gemeinwohlbilanzen. Darum ist es auch kein Schönheitswettbewerb um die beste Gemeinwohlbilanz, weil die kriege ich ja nur, wenn ich meinen Mitunternehmen helfe. Nur dann kriege ich hohe Bilanzen und da haben alle was davon. Das ist eine Win-Win-Situation. Es ist ein Leben und Leben lassen. Es ist ein gegenseitiges Helfen, eine Solidargemeinschaft und es ist eine Lerngemeinschaft. Zumindest die, die sich daran beteiligen. Aber tendenziell werden nur die überleben. Und die letzte Folge ist, dass sehr viel mehr Menschen Unternehmen gründen werden. Wir werden eine wahre Gründungswelle erleben, weil die Menschen sich ganz einfach wohler fühlen, wenn ihre Beziehungswerte mit den Werten, mit den Leitprinzipien der Wirtschaft übereinstimmen. Und wenn unternehmerischer Erfolg komplexer gemessen wird als vorrangig im Finanzgewinn. Und das Schlusswort kriegt der, der immer als Grundzeuge aufgerufen wird, dass die Gemeinwohlökonomie zwar eine schöne Utopie ist, aber leider nicht umsetzbar, weil sie scheitert ja an der Menschennatur. Und wir wissen alle, seit Charles Darwin, dass der Mensch von seinen Genen her auf Konkurrenz und auf Egoismus programmiert ist und darum hat die Gemeinwohlökonomie nicht die leiseste Chance. Was mache ich in solchen Fällen? Ich gehe zum Charles Darwin und frage ihn, was er wirklich gesagt hat. Ich habe in der Entstehung der Arten nachgelesen und nichts von all dem gefunden, was ganz, ganz viele Menschen glauben, dass der Darwin wissenschaftlich bewiesen und herausgefunden hat. Da steht ganz was anderes drinnen. Ich lasse es spannend bleiben, damit ich nicht alles sage. Aber hier lesen Sie, was Sie wahrscheinlich nicht dem Charles Darwin, ich müsste eigentlich in zwei Folien machen, einmal ohne Charles Darwin, so vielleicht mit Jesus Christus.